Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast Lehre. Heute mit Nina Weimann-Sandig und Anna Pröhle. Nina war auch schon mal da, Anna ist das erste Mal da. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Hallo, Claudia.
Ich freue mich sehr. Wir reden über eine Sache, über die man gar nicht genug reden kann, nämlich über studentische Partizipation in der Hochschullehre. Und das finde ich ist absolut wichtig, dass wir uns da auch noch mal mit einer Podcast-Folge dem Thema widmen. Das haben wir immer schon mal getan. Und ich glaube, es ist die dritte oder vierte Folge zu dem Thema mit einem neuen Schwerpunkt, weil wir auch noch mal gucken, was gibt's da an Lehrforschung, an Scholarship of Teaching and Learning oder Scholarship of Academic Development vielleicht auch dazu, beziehungsweise hat eine der beiden Kolleginnen, ich verrate jetzt mal noch nicht wer, aber das wird, glaube ich, im Laufe der Folge deutlich auch sich intensiv bemüht, das in einem Projekt zu platzieren und zu realisieren, mit Lehrenden studentische Partizipation zu erhöhen, und wird uns vielleicht auch von den Höhen und Tiefen berichten. Und ich glaube, es gibt die ein oder andere Höhe. Und dann schlagen wir auch noch die Brücke hin zur wissenschaftlichen Betrachtung des Ganzen. Das aber nur so als kurze Vorgeplänkelei, denn mit beiden verbindet mich, dass wir alle mit D2C2 was zu tun haben. D2C2 ist unser großes Drittmittelprojekt, was von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefördert wird, noch bis Ende des Jahres. Das ist ein Projekt aus der ersten strategischen Förderung. Da geht es einerseits um Digitalisierung. Wir haben das damals aber genutzt, zu sagen, Digitalisierung, ja, ist der Grundton in der Ausschreibung und auch in unserem Projekt. Aber wir wollen eigentlich tiefer in die Fächer und tiefer in die Fächer mit zwei Aspekten. Einmal Scholarship of Teaching and Learning und studentische Partizipation oder Students as Partners. Und genau über dieses Zweite werden wir dann heute ein bisschen intensiver reden. Ganz kurz von mir nur noch, dass Anna Pröhle, die heute zu Gast ist, den Namen habe ich ja gerade schon einmal erwähnt, als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fakultät Medien in der Hochschule Mittweida arbeitet, aber mit der anderen Hälfte als Journalistin im Hörfunkbereich tätig ist. Das heißt, vor so einem Mikrofon sitzen, wie wir das jetzt heute hier digital machen, ist für sie wahrscheinlich viel mehr Alltagsgeschäft, als es für Nina und mich der Fall ist. Ja, und sie ist in dem Verbundprojekt D2C2 als Digital Change Support tätig. Nina Weimann-Sandig ist Professorin für Soziologie und empirische Sozialforschung an der Evangelischen Hochschule Dresden und dort auch Hochschuldidaktikbeauftragte und forscht unter anderem zu Familiensoziologie, aber auch so ein bisschen zu Students as Partners. Aber dazu wird sie uns später mehr erzählen. Bevor wir ins Thema einsteigen, steigen wir ein mit der klassischen Frage, mit der ich alle Gäste begrüße. Was macht eigentlich gute Hochschullehre für euch aus? Nina, magst du starten?
Oh ja, das ist immer eine sehr anspruchsvolle Frage. Aber ich denke, gute Hochschullehre macht für mich vor allem aus, dass wir die gesellschaftlichen Wandlungsprozesse durch gute Hochschullehre abbilden können und dass sich neue Generationen von Studierenden bei uns an den Hochschulen gut aufgehoben und gut ausgebildet fühlen.
Anna, du bist im Lehrsupport, aber auch selber in der Lehre, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Die Frage verbinde ich damit. Was macht gute Hochschullehre für dich aus?
Ja, ich bin auch in der Lehre, das stimmt. Nina hat es ja gerade schon sehr, sehr komplex gesagt. Für mich ist es vielleicht ganz einfach, dass sie auf jeden Fall kompetent sein sollte und bereichernd in mehreren Hinsichten, würde ich sagen. Also zum einen, was das Inhaltliche angeht, ich würde mir immer selbst eine Person wünschen, die Lehre macht, die natürlich eine große Expertise hat in dem, was sie mir vermittelt, aber ich möchte auch gerne, dass da eine Person ist, die mir als Person Dinge auch vermittelt, vielleicht für meine persönliche Weiterentwicklung auch. Und deswegen finde ich es wichtig, dass es natürlich um das Fachliche geht, aber auch um das Wie ich etwas vermittle, und das sollte, finde ich, bereichernd sein und auch spannend, so gut es geht. Je nachdem, kommt es natürlich auch auf das Fach an, aber es sollte auch Freude machen, im besten Fall zu lernen an der Hochschule.
Okay, vielen Dank. Zu lernen und zu lehren an der Hochschule und über diese Freude und was da hilfreich sein kann, wenn wir jetzt etwas genauer reden. Ein Schwerpunktthema habe ich gerade schon gesagt, in D2C2 in der Projektförderung ist Students as Partners zu realisieren und das in die Breite zu tragen, vor allem auch. Also Student as Partner als so einzelner Leuchtturm zu machen, ist, glaube ich, das eine. Es ein bisschen besser in die Breite und in die Fächer zu tragen, ist eine ganz schöne Herausforderung. Deswegen würde ich auch gerne mit dir, Anna, starten mit einer Frage. Du hast das als Digital Change Support jetzt im Rahmen von D2C2 auch nicht nur ein Semester gemacht, sondern deutlich länger. Was ist deine Geschichte? Was sind deine Erfahrungen aus deiner Perspektive heraus? Und was sind vielleicht auch die Berge, die ihr da erklimmen musstet, die gar nicht so leicht zu erklimmen waren? Oder was waren die Tools, die ihr dann gebraucht habt, um sie gut zu erklimmen?
Genau, wir haben SAP, also Students as Partners, gleich ganz am Anfang in unserem Projekt kennengelernt, als Konzept, was uns, ja, ich würde mal sagen, nahegelegt wurde. Und ich fand dieses Konzept von Anfang an, obwohl ich selber gar nicht aus der Lehre oder aus der Didaktik komme, sondern eben wirklich aus dem Journalismus, fand ich das aber intuitiv super, muss ich sagen. Mich hat das total abgeholt gleich und ich habe gedacht, das klingt toll, so kann Lehre gut funktionieren, wenn wir dieses Konzept eben versuchen auch anzuwenden. Und wir haben natürlich innerhalb des Projekts mit dem Konzept selber weitergearbeitet. Wir haben uns ja darüber ausgetauscht und die KollegInnen haben auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise das Konzept natürlich umgesetzt, aber auch wenn sie jetzt nicht selber Lehre gemacht haben, aber eben mit Lehrenden zu tun hatten, eben versucht, das Konzept zu vermitteln. Und da ich dann die Möglichkeit hatte, selber eine Masterclass zu leiten als Dozentin, habe ich dann natürlich sofort gedacht, jawohl, möchte ich unbedingt mit SAP machen und habe das dann auch versucht, so gut ich das, mir fehlt ja jetzt die breite Vorerfahrung, aber ich habe mir natürlich eine sehr gute Beratung auch geholt aus der Hochschuldidaktik. Die Kollegin hat das super gemacht und mich da unterstützt und habe das dann im Prinzip ausprobiert, wenn man es einfach so sagen möchte. Habe in der ersten Masterclass, die ich gemacht habe, meine ersten Erfahrungen damit gesammelt, habe eben auch gesehen, okay, wo sind vielleicht die Punkte, wo eben ein Lehren auf völliger Augenhöhe dann doch nicht so ganz funktioniert und habe das dann im zweiten Durchlauf der Masterclass, also letztes Wintersemester, habe ich die wieder gemacht, sozusagen weiterentwickelt so ein bisschen und habe immer versucht, mir von den Studierenden regelmäßig eben Feedback zu holen und habe ihnen am Anfang des Semesters auch immer ganz klar gesagt, was ich mir wünsche im Sinne des Austauschs und im Sinne der Kommunikation. Und das hat eigentlich super funktioniert und ich habe das Gefühl gehabt, dass sie das sehr gut angenommen haben und dass wir eine tolle Atmosphäre hatten in unseren Lehrveranstaltungen. Und innerhalb des Projekts haben wir natürlich auch überlegt, okay, wie können wir dieses Konzept nach draußen tragen? Und das ist vielleicht auch das, was ich so ein bisschen als Herausforderung sehe. Für mich war das sozusagen sofort da, als ich mit der Lehre angefangen habe. Aber das ist ja vielleicht nicht bei allen KollegInnen so. Und dieses Konzept zu vermitteln und vielleicht auch zu sagen, wir wollen vielleicht gar nicht immer die klassische Vorlesung, wo jemand vorn steht und etwas erzählt und die anderen hören zu, sondern wir wollen in den Austausch kommen, wir wollen ein Miteinander, das vielleicht auch erstmal zu vermitteln, vielleicht auch KollegInnen, die schon lange in der Lehre dabei sind, das finde ich doch auch eine Herausforderung, aber eine total schöne und auch spannende.
Ich würde noch mal kurz nachfragen, bevor ich dann gleich auch Nina versuche, wieder ins Gespräch reinzuholen. Aber Anna, wenn du jetzt das so beschreibst, dann höre ich auf jeden Fall schon, dass da ganz viel Begeisterung und Enthusiasmus für das Konzept da ist. Wenn jetzt der Wunsch, den höre ich aber auch so ein bisschen mit, irgendwie den ein oder anderen Kollegen, die ein oder andere Kollegin vielleicht noch mitzunehmen auf den Student as Partners Weg. Was wären denn so die zwei wichtigen Eckpunkte oder die drei, wo du sagst, wenn ihr Students as Partners macht in eurer Lehre, wenn ihr jetzt vielleicht, ne, wir nehmen auf im Juli, der ein oder andere ist vielleicht schon damit beschäftigt, sich zu fragen, wie organisiere ich meine Lehre im Wintersemester? Was wären Eckpunkte von Students as Partners, wo du sagst, da müsst ihr unbedingt dran denken, wenn ihr das macht?
Naja, für mich war es wichtig, dass ich wirklich, ich habe natürlich das Glück, dass meine Masterclass immer sehr klein war. Das heißt, ich kannte irgendwann alle Studierenden bei Vor- und Nachnamen und wir haben uns sehr gut kennengelernt. Und das war mir wichtig. Ich wollte immer irgendwie sehen, wie geht es euch mit dem, was wir machen? Was denkt ihr darüber? Was wünscht ihr euch vor allem? Was braucht ihr? Und dass man das immer wieder fordert, ist vielleicht schon ein bisschen zu forsch, aber sich abholt oder erfragt. Und ich habe das Gefühl, wenn die Studierenden als Persönlichkeiten dort wirklich ernst genommen werden, auch hinsichtlich ihrer Wünsche oder ihrer Bedarfe, die sie haben, und man ihnen auch Freiräume gibt, die sie kreativ füllen können. Also ich hatte immer das Gefühl, dass das immer gut war und dass sie da aufgeblüht sind und tolle Leistungen auch gebracht haben. Und so habe ich mir das auch als Lehrende gewünscht irgendwie. Das ist so ein, also auch eine wertvolle und gute Zeit ist, die wir miteinander verbringen im Austausch. Ich habe natürlich auch gesagt, wenn ich mit Sachen nicht so glücklich war, sage ich mal, oder wenn ich mir Dinge anders gewünscht habe, das habe ich ihnen natürlich auch gespiegelt, um eben ein ehrliches Miteinander auch zu bekommen.
Nina, du forschst zum Students as Partners, aber ich vermute, du wendest es auch selber in der Lehre an, in verschiedensten Settings. Aus dem, was Anna jetzt gerade gesagt hat, nehme ich vor allem auch sowas mit wie eine große Ehrlichkeit und Transparenz gegenüber Studierenden, sie aber eben auch an dem Lehrprozess zu beteiligen. Das hat ja viel auch mit konstruktivistischen Ansätzen zu tun. Wie kannst du das einordnen? Wie ordnest du das ein? Was hast du zu ergänzen zu dem, was Anna schon gesagt hat?
Ja, ich muss jetzt erstmal sehr schmunzeln, als Anna den schönen Satz gesagt hat und dann wurde uns das Konzept nahegelegt. Und das ist etwas, was ich von ganz vielen Lehrenden immer wieder höre. Da wird uns Students as Partners nahegelegt und dann versuchen wir irgendwie damit umzugehen. Und Anna und ihre Kolleginnen haben das ja ganz toll gemacht und in D2C2 hat das auch einen hohen Stellenwert. Aber ich glaube, wir müssen uns so ein bisschen über die Krux unterhalten, die wir eigentlich im Hochschulbildungssystem, aber ich würde mal behaupten, generell im Bildungssystem haben, weil unser Bildungssystem ist überhaupt nicht darauf ausgelegt, dass wir partizipative Bildungsstrukturen leben und so kommen Studierende auch nicht an Hochschulen. Und das ist, glaube ich, ein großes Dilemma, denn man kann noch ganz viel mit theoretischen und konstruktivistischen Konzepten spielen, aber wir haben einfach den Umstand, dass Studierende an Hochschulen kommen, die über machtasymmetrische Bildungsprozesse sozialisiert wurden. Das heißt, die haben immer erlebt, dass sie die Lernenden und die Wissensempfangenden waren. Ich zeichne da immer das Bild des Ausgießens eines Eimers voller Wissens. Ich muss mich drunter stellen und soll glücklich sein in der Schule und in der Hochschule, dass dieses Wissen über mich ergossen wird. Und ob ich das gut oder schlecht finde, das bleibt mir erstmal selbst überlassen. Und so ist der ganze Bildungsprozess gezeichnet, was ja völlig asynchron und eigentlich völlig paradox ist, dass wir in der frühen Bildung noch partizipative Strukturen haben, auch noch in der Grundschule. Und in der Sekundärstufe geht das verloren und an den Hochschulen fragen wir uns dann, warum freuen sich nicht alle Studierenden, dass wir jetzt Students as Partners machen? Ja, ganz einfach, weil sie es nicht gewohnt sind und auch die Lehrenden sind es nicht gewöhnt, das muss man auch sagen, sondern ganz formal haben wir diese Machtasymmetrie in der Bildung, das heißt, wir haben nach wie vor, würde ich sagen, 70-80% der Lehrenden, die sich als die Wissensgebenden empfinden. Und wenn ich Befragungen von Studierenden mache, dann erlebe ich auch mindestens 60% von Studierenden, die sagen, ich bin hier an der Hochschule, um Wissen zu empfangen und nicht Wissen ko-kreativ mir selbst zu erarbeiten. Und das ist aber Students as Partners. Students as Partners ist ein ko-konstruktives, ko-kreatives Format, wo sich die Rollen der Lehrenden und der Lernenden miteinander verweben und man deshalb ganz viel Verantwortung übernehmen muss. Studierende müssen Verantwortung übernehmen für ihr eigenes Studium. Sie müssen selber lernen, Schwerpunkte zu legen. Sie müssen mitverantwortlich sein für den Kenntniserwerb ihrer Mitstudierenden. Sie müssen sich auf neue Formate einlassen und Lehrende müssen bereit sein, ko-kreativ die Expertise der Studierenden anzuerkennen und anzuerkennen, dass Studierende MitgestalterInnen der Lebenswelt Hochschule sind. Und das ist eigentlich das Kernfundament, das wir bei Students as Partners haben. Und das macht es so voraussetzungsvoll. Und da kann man jetzt natürlich die Analogie zu anderen Ländern ziehen. Wir haben Students as Partners ja adaptiert aus anderen Ländern. in diesen Ländern, UK oder auch USA, Australien, haben wir einfach auch von Grund auf schon andere Bildungsprozesse. Das heißt, Studierende und Lernende wissen auch schon eher, was auf sie zukommt. Und wir versuchen jetzt, diejenigen, die Students as Partners in Deutschland machen, versuchen jetzt mühsam hier zu einem Shift zu kommen, zu einem Wandel zu kommen, indem wir wirklich einen Kulturwandel herbeiarbeiten müssen. Denn das geschieht nicht von heute auf morgen. Und deshalb erklärt es sich auch, warum wir mit Students as Partners jetzt nicht nur Begeisterung entfachen an Hochschulen. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Es ist mühsam, aber aus meiner Sicht lohnt es sich natürlich.
Oh, jetzt habe ich ganz viele Fragen. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Als erstes die Frage, Anna, hast du dazu noch was zu ergänzen, weil wir jetzt so noch mal ein paar andere Punkte reinbekommen haben, bevor ich mit meinen Fragen loslege?
Nee, ich fand das total spannend zu hören, was Nina gesagt hat, weil sie ja einfach einen größeren, einen weiteren Blick hat. Ich bin ja eher so ein bisschen in meiner kleineren persönlichen Erfahrungsebene. Das mit dem nahegelegt war vielleicht ein bisschen, ja, aber im Prinzip war es so. Wir haben das Konzept kennengelernt und ich fand es super. Aber ansonsten fand ich das erstmal total interessant, eben zuzuhören, wie Nina das eben auch ein bisschen mit weiterem Blick sozusagen eingeschätzt hat.
Dann lege ich nochmal mit meinen Fragen los, weil das, ich glaube, das ist ja so, ne? Das ist ja ganz wichtig, so neue Konzepte, neue Methoden, genau über dieses Nahelegen kommt man ja erstmal zueinander und über dieses, Mensch, ist das nicht was, was ihr auch mal ausprobieren und testen wollt? Und dafür finde ich so Projekte eben auch spannend, weil man die Chance hat, das dort zu testen und sich auszutauschen. Wie ist es denn, also was ich auch häufig höre, ist, dass Studierende auch sagen, es ist mir too much, ne? Es ist mir eine Überforderung. Ich komme doch an die Hochschule und Frau Weimann-Sandig, Sie sind hier doch die Professorin für Soziologie. Also Sie kennen sich doch hier aus. Wieso soll ich denn jetzt mich hier auskennen? Und das ist ja so ein bisschen etwas, was wir auch mit anderen Themen immer wieder haben, ne? Das war mit der Kompetenzorientierung ja genau das Gleiche. Das ist mit dem forschenden Lernen ähnlich. Wie gelingt es dir, Nina, deutlich zu machen, nee, das ist jetzt der co-kreative Moment oder das, was Anna auch sagt, es gibt dann auch diesen Moment, wo man sagt, naja, da ist der Studierende jetzt eben kein Partner, ich kann aber den Studierenden vielleicht transparent machen, da sind wir jetzt nicht ganz so auf Augenhöhe, wie wir bei anderen Prozessen auf Augenhöhe sind. Kannst du da noch mal ein bisschen weiter reingucken?
Also ich glaube, der erste Punkt ist, dass man ganz genau überlegen muss, in welchen Modulen, in welchen Formaten an Hochschulen kann ich Students as Partners gut platzieren und wo ist es vielleicht auch für die Studierenden zu schwierig umsetzbar oder ist der Druck erstmal zu hoch? Mal ein Beispiel, in Studium Generale Veranstaltungen kann ich Students as Partners auch mit Erstsemestern schon gut einführen, weil ich da keinen Druck habe, ne? Also da gibt es einen Punkt oder vielleicht auch zwei, da kann man viel gestalten, da kann man die Studierenden mit heranführen, schon co-kreativ eigentlich die gesamte Semesterplanung zu machen. Man kann sich didaktische Feinheiten gemeinsam überlegen und überhaupt, wie man das ganze Semester miteinander gestalten möchte. Das ist dann schon ein bisschen anders, wenn ich Module habe, wo am Ende eine Prüfungsleistung steht. Denn da ist der Druck für die Studierenden wie auch für die Lehrenden sehr, sehr hoch. Man weiß ja, was man den Studierenden eigentlich mitgeben muss, damit sie gut vorbereitet in die Prüfungssituation gehen können. Und gleichzeitig erwarten die Studierenden in Modulen, wo es um Prüfungen geht, einfach auch sehr, sehr viel Input. Ja, also sie wollen für sich sichergestellt haben, dass sie die gesamte Expertise der Lehrenden abgreifen können. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Students as Partners da nicht geht. Ich glaube, es geht schon und meine Erfahrung ist auch, es geht schon. Es ist aber sehr viel mühsamer, weil beide Seiten unter Druck stehen. Jetzt kann man ja aber hingehen und sagen, ich setze Students as Partners eben Schritt für Schritt um und akzentuiere unterschiedlich in den jeweiligen Seminaren und Modulen. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, mit den Studierenden sehr offen darüber zu reden, was sie leisten können, was sie leisten wollen. Und es muss auch die Freiheit der Studierenden geben, zu sagen, wir erwarten uns hier einen großen Teil Input, weil wir vielleicht noch zu wenig Expertise haben. Wir möchten aber gerne mitgestalten, wenn es darum geht, dass wir eigene Forschungsprojekte kreieren und wie wir die umsetzen und wie wir dann auch die vielleicht mündlichen Präsentationen machen. Lass uns das gemeinsam besprechen, ja, und lass uns gemeinsam diesen Weg gehen und uns da auch ein Konzept stricken. Und dann ist es tatsächlich diese Form von Co-Kreativität aus meiner Sicht erstmal Normen- und Wertesystem zu etablieren, mit dem beide Seiten in diesem jeweiligen Seminar auch gut umgehen können. Und das ist natürlich voraussetzungsreich, weil das muss ich eigentlich immer wieder neu machen, weil ich habe immer wieder neue Studierende und ich habe immer wieder neue Formate und ich muss es immer wieder neu abgleichen. Und das bedeutet, Students as Partners ist ein ganz, ganz großer Aushandlungsprozess, wo ich die Grenzen und Möglichkeiten der jeweils anderen Seite respektieren muss. Die Studierenden müssen ja tatsächlich auch respektieren, zumindest im deutschen System nach wie vor, dass ich letztendlich diejenige bin, die die Noten vergebe. Da gibt es ja auch schon Beispiele aus anderen Ländern, wo Students as Partners bis zur gemeinsamen Notengebung geht, was ich sehr, sehr spannend finde. Aber wir haben das bisher noch nicht. Und deshalb müssen die Studierenden ja auch akzeptieren, dass sie ganz viel Spielräume in between, also so dazwischen haben, aber letztendlich bin ich diejenige, die die Note gibt.
Vielen Dank nochmal, weil genau das mit der Notengebung wäre sonst etwas, worauf ich auch noch gekommen wäre. Was mir aber auch aufgefallen ist bei euer beiden Statements. Anna, du hast ja auch erzählt, wie du das eben in deiner Meisterklasse umsetzt. Also sehr konkret hast du uns ein Beispiel gegeben, wie das aussehen kann. Nina, du hast gerade nochmal so den Kontext hergestellt. Was ich mich bei euch beiden gefragt habe, ist, wie nehmt ihr Kolleginnen und Kollegen mit und tut ihr das überhaupt? Weil eigentlich aus dem, was ihr geschildert habt, auf sehr unterschiedlicher Ebene würde ich immer wieder sagen, dieses auch Kollegiale, da auch Leute mitnehmen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Um ein konkretes Beispiel zu nennen, Nina, du sagtest, naja, im Studium Generale oder Studium Universale damit mal anzufangen, wo dann auch kein Prüfungsdruck da ist und dort Students as Partners oder studentische Partizipation ganz anders zu leben, ist ja mal ein guter Schritt. Wie seht ihr das? Wie ist das in euren Hochschulen? Wie könnt ihr Kolleginnen und Kollegen mitnehmen?
Ich hatte zum einen die Erfahrung, dass ich im letzten Wintersemester auch den Basiskurs gemacht habe vom HDS und dort ja eine Hospitation inklusive ist. Und dort hatte ich eine Partnerin auch an meiner Hochschule in Mittweida, die auch im Bereich soziale Arbeit lehrt. Und das fand ich zum Beispiel total toll für uns beide, weil sie auch schon dieses Konzept in großen Teilen angewendet hat, vielleicht gar nicht so bewusst als SAP, sondern einfach auch aus der Art und Weise heraus, wie sie Lehre gemacht hat. Für mich war das total interessant zu sehen, wie sie das gemacht hat, für sie auch. Und wir konnten uns trotzdem beide noch auch gegenseitig was mitgeben, um das jeweils auch noch eher zu verfeinern. Vielleicht an den Stellen, wo wir beide noch so unsere Schwächen ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber Punkte haben, die eben, wo noch Luft nach oben ist. Und ansonsten, was ich auch eine schöne Erfahrung fand, war, dass als ich meine erste Masterclass gegeben hatte, eine Evaluation stattfand an meiner Fakultät und ich traue mich das jetzt mal hier zu sagen, dass die hochschuldidaktische Beratung wohl bei den Medien, sagen wir mal, nicht übermäßig nachgefragt war. Ich formuliere es mal so. Mhm. Wir wissen, dass alle Medienleute haben meistens ein großes Selbstbewusstsein und ich hatte mich eben da beraten lassen und der Kurs wurde evaluiert und wurde extrem gut evaluiert und da sagte dann der Prof, ich nenne ihn jetzt mal so, der, bei dem ich die Lehre mache, also in seinem Lehrstuhl, oh, das ist ja toll, wir werden das auch zukünftig neuen KollegInnen, die hier anfangen in der Lehre, empfehlen, sich eben auch diese hochschuldidaktische Beratung zu holen. Also so hat sich's dann sozusagen auch so ein bisschen durchgesetzt, ohne dass ich da jetzt so viel sagen musste. Was natürlich aber jetzt nicht heißt, dass jetzt alle Lehrenden Schlange stehen und das irgendwie machen wollen. Aber die beiden Erfahrungen fand ich super.
Ja, vielen Dank, dass du sie mit uns geteilt hast. Und das war jetzt auch der Werbeblock für die hochschuldidaktischen Angebote und die hochschuldidaktische Beratung, ohne dass wir das vorher abgesprochen haben. Vielen Dank dafür. Das ist ja auch total spannend, auch dass du nochmal den Bogen zur Evaluation geschlagen hast. Nina, wie ist es bei dir? Wie nimmst du Kolleginnen und Kollegen in das Konzept mit? Weil ich gebe auch Anna total recht, ne? Das ist wie andere Konzepte auch. Wenn alle Flipped Classroom machen, ist es halt nicht mehr interessant. Wenn alle Students as Partner machen, ist es auch nicht mehr das, womit man gewisse Sachen erreichen kann bei den Studierenden. Bei manchen Themen, sagtest du ja auch schon, bietet es sich einfach mehr an als bei anderen. In manchen Formaten bietet es sich mehr an, ne? Students as Partners in der 500er Personeneinführungsvorlesung in den Wirtschaftswissenschaften zu machen, ist mit Sicherheit was anderes als in einem kleinen Seminar in der Afrikanistik oder in einer Meisterklasse, wie Anna das geschildert hat. Aber wie nimmst du Kollegen trotzdem mit, die das spannend finden?
Ich habe ja die gute Möglichkeit, über das Hochschulentwicklungsprojekt BIDIRA, das ich leite, tatsächlich Scholarships of Teaching and Learning vergeben zu können. Das heißt, wir haben die verankert in unserem Projekt mit dem Schwerpunkt Students as Partners und führen das jetzt auch seit mehreren Semestern erfolgreich durch. Das läuft so ab, dass wir zwei Lehrende pro Semester, die Students as Partners umsetzen wollen, betreuen. Und wir betreuen die, glaube ich, einzigartig in Deutschland, denn nicht nur meine wissenschaftlichen Mitarbeitenden betreuen sie, sondern eben auch unser studentisches Think Tank. Das heißt, wir leben Students as Partners nicht nur in der Umsetzung, sondern auch in der Begleitung. Und das studentische Think Tank steht also den Lehrenden immer zur Verfügung, um gemeinsam auch didaktische Formate zu besprechen, wie könnten die denn bei Studierenden ankommen. Und die gehen auch in die Veranstaltungen mit rein und geben auch Feedback. Und das ist natürlich etwas, das muss man sich erstmal trauen als Lehrende. Das ist eine völlig ungewohnte Situation, dass jetzt Studierende hier als RatgeberInnen mit fungieren. Das klappt tatsächlich aber sehr gut, weil die Blickwinkel sich einfach nochmal weiten. Die Scholarships of Teaching and Learning, die können bei uns vergeben werden, wenn man einfach ein Seminar umstricken möchte. Wir haben das jetzt aber auch schon gemacht bei einem ganzen Studiengang, der komplett neu ist und wo sich die Studiengangsleitung gefragt hat, ob das so der richtige Weg ist. Und da sind wir eben auch mit reingegangen und haben hier mit den Studierenden, vor allem auch mit Absolventinnen des Studiengangs erarbeitet, wie man eben diesen Studiengang vielleicht auch ein bisschen umstricken kann, damit er noch gewinnbringender wird. Und ich würde jetzt mal ins gleiche Horn blasen wie Anna. Die Erfahrungen, die wir gemacht haben, sind: Lehrende brauchen immer eine hochschuldidaktische Begleitung, damit sie gut durch diese Scholarships of Teaching and Learning kommen, und sie brauchen auch Zeit und Ressourcen dafür. Das heißt, wir stellen eben auch Deputatsreduktionen zur Verfügung, damit man sich intensiv darauf vorbereiten kann und damit man sich auch reflexiv damit auseinandersetzen kann. Und gleichzeitig brauchen wir aber auch sehr viele Kompetenzen, die im Bereich Feedback und gutes Feedback angesiedelt sind. Denn natürlich kommen Lehrende auch immer wieder und sagen, ich habe jetzt so viel probiert, die Studierenden springen aber nicht so richtig drauf an. Ich höre immer, das ist alles so mühsam. Die Studierenden sagen auch mal, sie hätten sich was anderes erwartet. Das heißt, wir müssen ganz viel leisten, um Lehrende auch immer zu begleiten und nicht zu demoralisieren, sondern zu sagen, das ist der erste Schritt, ja. Du gehst jetzt hier einen ersten Schritt in eine Richtung und die Früchte, die wirst du später ernten, ne? Sondern du musst jetzt erstmal die ganze Mühe noch auf dich nehmen. Also es braucht hochschuldidaktische Begleitung, es braucht gute Rahmenbedingungen, die wir zum Glück durch BIDIRA schaffen konnten. Wenn BIDIRA ausläuft, dann ist natürlich die Frage, was passiert? Verstetigt die Hochschule diese Scholarships of Teaching and Learning? Ich würde mir das sehr wünschen, aber das steht noch in den Sternen. Denn ad hoc Lehrende für Students as Partners zu interessieren, das gelingt schon. Aber wenn die dann merken, wie viel Aufwand damit verbunden ist und dass sie ihre didaktischen Konzepte wirklich auch verändern müssen, dann geht das eigentlich aus meiner Sicht nicht ohne Anreizsysteme.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort schon zu dem Thema, denn unsere Zeit ist schon fast um. Ich finde es ganz spannend, dass ihr auch gerade nochmal diese Idee von Scholarship of Teaching and Learning verbunden habt. Danke dafür, Nina, mit dem Students as Partners Ansatz, weil das ist, glaube ich, in BIDIRA und auch in D2C2 uns ein wichtiges Anliegen gewesen. Und vielleicht haben wir immerhin die Jahre nutzen können, um was anzuschieben, was dann auf einer anderen Ebene weiter gelebt werden kann. Auch da nochmal der Wunsch an euch beide, vielleicht schaffen wir es, ein Lehrnetzwerk über die Hochschuldidaktik Sachsen zu gründen für dieses Thema, sodass auf jeden Fall die, die es machen wollen und jetzt so ein bisschen Fahrt aufgenommen haben, sich weiterhin vernetzen können und sich eine Community bildet, weil ich glaube, das ist einfach auch ein wichtiger Punkt, dass man eine Community hat, die das mit einem trägt, wenn man auch manchmal vielleicht nicht die Ausfinanzierung hätte, die man sich wünschen würde. Letzte Frage von mir ist die Abschlussfrage, die wir in dieser Staffel allen Gästen im Podcast Trafohaus Lehre stellen, nämlich die nach der KI oder AI. Wie geht ihr denn mit KI in der Lehre um und was beschäftigt euch da aktuell am meisten? Wer immer starten möchte, startet.
Das ist natürlich eine riesige Frage, die uns, glaube ich, alle im Moment extrem umtreibt und natürlich auch mich. Und ich gebe zu, was die KI angeht, bin ich extrem skeptisch oder ich sag's mal kritisch. Ich weiß, dass die KI genutzt wird und das lässt sich auch nicht aufhalten. Das ist auch völlig in Ordnung so. Aber ich habe für mich so ein bisschen versucht oder ich versuche einen Weg zu finden, zum einen methodisch Angebote zu schaffen innerhalb der Lehre, die ohne KI auskommen, damit ich auch sehe, was die Studierenden selber denken und wie sie agieren. Zum Beispiel mache ich gerne Rollenspiele, wo sie in verschiedene Rollen schlüpfen. Da sehe ich dann wirklich, okay, das sind die Personen, die da sitzen und nicht eine KI, die ihnen was vorgeschrieben hat. Und zum anderen versuche ich auch für mich mir immer wieder klarzumachen, dass meine Rolle vielleicht auch darin besteht, meine Masterclass ist eben, beinhaltet auch Medienethik und da passt das vielleicht ganz gut, die Dinge zu vermitteln, die eben keine KI vermitteln kann. Ich denke, die werden immer wichtiger und für mich ist es extrem wichtig, dass die Studierenden lernen, selbst Situationen einzuschätzen, selbst zu handeln, selbst ethische Maßstäbe zu entwickeln, nach denen sie dann auch agieren. Und da bin ich dann vielleicht auch ein bisschen altmodisch, sage ich mal, vielleicht kann man es so nennen, aber ich sehe schon, dass wir innerhalb unserer Kurse auch durch ganz viele Diskussionen, die wir führen, direkt live sozusagen, einfach, ich sehe, wie denken Sie, wie argumentieren Sie, was kann ich Ihnen für Feedback geben, weil ich halte das für, ich finde, das ist eine extrem große Verantwortung, die ich da als Lehrperson für mich sehe, Ihnen eben auch etwas mitzugeben zur Persönlichkeitsentwicklung, was eine KI, und davon bin ich wirklich überzeugt, nicht kann. Ich denke, eine KI denkt nicht ethisch. Das muss ich übernehmen und das sollte ich Ihnen auch mit an die Hand geben. Das finde ich mega wichtig.
Danke für diese Antwort. Ich würde die Chance nutzen, jetzt tatsächlich mal Werbung für etwas von Kolleginnen und Kollegen auch selber zu machen. Die Kollegen aus NRW haben in ihrer Reihe KI Edu NRW letzte Woche rumgeschickt, dass es eine neue und zwar schon die dritte Ethikhandreichung von Ihnen gibt zum Thema KI. Also der Werbeblock mal, dass genau wie Anna das gesagt hat, das glaube ich auch ganz wichtig ist, sich mit den ethischen Herausforderungen dort zu beschäftigen. Nina, wie gehst du mit KI in der Lehre um? Was beschäftigt dich da gerade?
Ja, ist sehr interessant. Ich bin wahrscheinlich genau das Gegenteil zu Anna. Das heißt, ich bin in meiner ganzen Aufgabenvielfalt jemand, der sehr früh angefangen hat, sich mit KI auseinanderzusetzen. KI, generativer KI, immersives Lernen, AR spielt für mich eine große Rolle. Ich bin der Meinung, dass wir an den Hochschulen als Lehrende die Verantwortung haben, unsere Studierende sensibel und im Rahmen des kritischen Denkens an die Nutzung von KI heranzuführen. Das heißt, alles, was Anna sagt, ist zweifellos richtig. Wir müssen die Unterschiede herausarbeiten, wo KI den Menschen nicht ersetzen kann. Wir müssen aber gleichzeitig auch so weit gehen, zu sagen, wo vereinfacht KI auch das Arbeiten? Und wie kann ich KI aber als akademisch gebildeter Mensch dann auch sinnvoll nutzen? Wo hilft es mir tatsächlich weiter oder wo hilft sie mir tatsächlich weiter? Und wo sind auch die Grenzen der KI angelangt? Und das versuche ich sukzessive zu verknüpfen, sowohl in meinen fachlichen Lehrmodulen als auch durch SG-Veranstaltungen. Wer sich dafür interessiert, jetzt mache ich mal kurz den Werbeblock. Wir haben ja das Serviceportal Studieren Digital der EHS Dresden und da gibt's für Lehrende didaktische Szenarien, die wir entwickelt haben, wie man KI eben auch in die eigene Lehre gut einbetten kann. Das heißt, für all diejenigen, die da vielleicht noch eine Unsicherheit haben, die können sich da auch mal Anregungen holen, wie man KI nutzen kann.
Vielen, vielen Dank. Ich habe rausgehört, es wäre total spannend, mit euch beiden einen Podcast zum Thema KI in der Lehre zu machen. Das könnte auch mal ein, meistens sind wir ja in diesem Podcast alle irgendwie einer Meinung und das ist vielleicht sogar so ein Thema, wo wir mal unterschiedliche Positionen hätten. Ich hätte total Lust, mit Anna einen Podcast zu machen zum Thema Rollenspiele in der Lehre. Das hatten wir tatsächlich auch noch nicht hier in dieser Runde. Aber unsere Zeit für heute ist um. Ich danke euch fürs Mitmachen, fürs Berichten von eurer Praxiserfahrung und euren Kontexten, in denen ihr Student as Partners einsetzt. Vielen, vielen Dank, dass ihr das mit uns geteilt habt. Allen anderen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Vorschläge gibt, wen wir mal einladen sollen, worüber wir noch reden sollten, dann immer her damit. Die Kontakte bei mit der Hochschuldidaktik Sachsen sind, glaube ich, allen in der Zwischenzeit gut bekannt. Vielen, vielen Dank.